Hast du schon einmal jemandem etwas versprochen? Also wir machen das ja sonntags hier, wenn wir Lieder singen, schon immer mal, dass wir Gott oder Jesus etwas versprechen. Und ich hoffe, du bist bemüht, dass du deine Versprechen einhältst. Aber ist es dir schon mal passiert, dass du ein Versprechen nicht eingelöst hast? Egal aus welchem Grund, dass du gesagt hast zu jemandem, also ich schreibe dir ganz bestimmt oder ich rufe dich an oder ich hol dich ab, ich kümmere mich darum, verspreche ich dir. Und aus irgendeinem Grund hast du eben nicht angerufen oder der andere, der hat auf dich gewartet und du hast ihn nicht abgeholt oder du hast dich um eine Sache nicht gekümmert. Oder dass vielleicht Eltern ihren Kindern versprechen, also ich komme und hole dich von der Schule ab oder ich komme zu diesem ganz besonderen Tag, zu dem Auftritt in der Schule oder irgendwas. Und dann konnten sie doch nicht, wegen der Arbeit oder etwas anderem. Oder du hast mal versprochen, deine Oma und dein Opa nochmal zu besuchen und hast es aus irgendeinem Grund nicht mehr geschafft, weil du keine Zeit hattest. Und irgendwann war die Zeit dafür um, dann war es zu spät. Oder Menschen, die einem anderen Menschen versprochen haben, ihm ein Leben lang zu lieben und treu zu sein und haben das Versprechen nicht eingehalten, aus welchem Grund auch immer. Was bleibt von einem leeren Versprechen? Von dem leeren Versprechen bleibt Enttäuschung bei dem, der eben betroffen ist. Also wenn mir jemand was verspricht und er hält das nicht, dann bin ich enttäuscht. Und wenn ich jemanden etwas verspreche und halte das Versprechen nicht, ist der andere enttäuscht. Man selbst hat ein schlechtes Gewissen und der andere ist traurig und irgendwie leidet dann auch das Vertrauen darunter. Aber einem Versprechen, was man hält, dem folgt das Gegenteil, dem folgt Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Dann kann man sagen, ja, dem kann ich glauben, der hält, was er verspricht. Und wir wollen uns heute ein Versprechen ansehen, ein Versprechen Gottes uns Menschen gegenüber, welches Gott bis zum heutigen Tag einhält. Und das wollen wir uns ansehen, ihr könnt es auch mitlesen, der Text erscheint aber auch hier vorne in 1. Mose 9, Vers 8 bis 17 und ihr seht den Regenbogen. Die meisten werden wissen, worum es geht. Und ich würde den Tobias bitten, einfach mal das jetzt zu starten. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ihr wisst, um welches Versprechen es geht und was die Vorgeschichte dieses Versprechens ist, dass Gott gesagt hat, dass er die Welt vernichten wird und alles, alle Menschen und alles Leben, was darauf ist, wegen dem, was sie tun. Und er hat es dann regnen lassen und alles überschwemmt und nur Noah und seine Familie haben überlebt in der Arche. Kannst du dich an den letzten Regenbogen erinnern, den du gesehen hast? Du hast das vielleicht fotografiert, das machen relativ viele Leute, auch die, die nicht wissen, dass der Regenbogen in der Bibel vorkommt, weil es irgendwie was ist, was man ja nicht greifen kann oder nicht verstehen kann. Man kann es zwar, man hat es vielleicht im Physikunterricht mal gelernt und wie man das eben sieht und die Brechung des Lichtes durch den Regentropfen und die Spektralfarben, die das Auge wahrnimmt. Und trotzdem ist es und bleibt es eine Schöpfung Gottes, weil Gott auch die Naturgesetze und das, was wir sehen und die Farben, die wir sehen können, ebenso gemacht hat und lässt uns immer wieder staunen. Aber noch mehr als dass der Regenbogen ein schönes Fotomotiv ist, ist der Regenbogen nicht weniger als eine bedingungslose, unwiderrufbare und geschenkte Friedensverheißung Gottes für uns Menschen ist. Wir haben das gelesen in Vers 9 und 10, in Vers 10 und 11. Und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut. Und diese Verheißung ist der Grund, warum ich und warum du heute hier auf dieser Erde leben. Es ist sozusagen unsere Lebensversicherung, die Gott einseitig an uns gerichtet hat. Wenn Gott sie nicht gegeben hätte, dann würde diese Erde mit allen Menschen wahrscheinlich schon längst in einer zweiten Flut, dritten Flut, vierten Flut umgekommen sein, vernichtet worden sein. Und diese Verheißung von damals, die gilt auch uns heute, denn es steht, Gott hat diesen Bund mit jedem lebendigen Wesen geschlossen. Und dazu gehören wir heute auch. Es ist unabhängig davon, wer du bist, wie du heißt, wie du aussiehst, was du kannst und sogar was du glaubst. Also selbst wenn du nicht an Gott glaubst und dass der Regenbogen ein Zeichen für Gottes Liebe und Gottes Gnade ist, dann gilt dieser Bund für dich trotzdem. Denn es steht auch in der Bibel geschrieben, dass von Gott gesagt wird, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Dieser Bund, zu dem Gott sich verpflichtet, ist ein einseitiger Bund von Gott her. Im Hebräischen gibt es gar kein Wort für diesen oder kein Begriff für den Regenbogen. Also das Wort Regenbogen kann man nicht bilden, nur Bogen. Also wenn man im Hebräischen steht, Bogen, was normalerweise einen, wie wir es kennen, einen Bogen beschreibt, also ein Pfeil und Bogen, ein Kriegsbogen. Was anderes gab es damals nicht zum Vergleich. Und wenn da steht, meinen Bogen setze ich, dann klingt das eigentlich so, wie wenn ein Krieger seinen Bogen nimmt und stellt den in die Ecke oder sonst wohin. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Und ich meine, das ist von Gott auch genauso gemeint. Gott nimmt seinen Kriegsbogen, mit dem er symbolisch ausgezogen ist bei der Vernichtung der Menschen oder der Erde durch die Sintflut. Er nimmt seinen Kriegsbogen, wo er die Menschen vernichten wollte, die sich gegen ihn stellen in der Sintflut. Er nimmt ihn und stellt ihn weg. Aber er stellt ihn nicht in die Ecke, sondern er stellt ihn in die Wolken. Als symbolische Sprache, die sagen will, Gott stellt das Kriegsgerät weg. Gott macht Frieden. Er macht Frieden von sich aus. Mit der ganzen Welt. Und sagt, er will die Welt nicht noch einmal komplett durch eine Flut vernichten, sondern das Leben möglich machen. Und wenn wir uns den Regenbogen so ansehen, Bogen, dann fällt uns auf, in welche Richtung der zeigt. Also der könnte ja auch umgedreht sein, dann würde man sagen, das ist ein schönes Smiley, das ist das Lachen Gottes sozusagen. Der Bogen zeigt nach oben. Und wenn man sich einen Pfeil im Bogen mal vorstellt, der Pfeil fliegt immer in die Richtung, wie die Wölbung ist. Also der schießt hier nicht nach unten, der Pfeil schießt nicht nach links oder rechts, sondern der Pfeil schießt nach oben. Nach oben, in den Himmel. Jetzt gibt's ein Problem. Gott spricht nicht nur, die Erde nicht mehr durch die Flut zu vernichten, sondern auch die Erde für eine längere Zeit überhaupt nicht mehr zu vernichten. Also nicht, dass man sagt, Gott lässt sich eine Hintertür offen und sagt, ich vernichte die Erde das nächste Mal, wenn es mir nicht mehr gefällt mit den Menschen, mit irgendwas anderem, mit einem Sturm oder mit Feuer. Ich habe jetzt nur mal die Flut ausgeklammert. Er verspricht, die Erde längere Zeit überhaupt nicht mehr zu vernichten. Denn er verspricht uns, das lesen wir in 1. Mose 8, Vers 22, dass von nun eine ungestörte Zeit von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht kommt. Und auch das hält bis heute an. Das dürfen wir jeden Tag und jedes Jahr wieder erleben. Nun die Frage, wie kann Gott auf einmal so gnädig sein? Wie kann er auf einmal sagen, das stört mich nicht mehr? Wie kann er sagen, ich mache mit der Welt trotzdem so meinen Frieden und stört ihn plötzlich nicht mehr, wenn Menschen sich gegen ihn stellen? Was ist mit dem Grund der Sintflut geworden, den Grund, den Gott damals hatte, dass er sagte, alle Menschen müssen sterben? Hat Gott nicht deswegen die Menschen vernichtet, weil, ich zitiere 1. Mose 6, Vers 5, die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag? Daran hat sich doch nach der Sintflut eigentlich nichts geändert. Und überhaupt im Laufe der Menschheitsgeschichte, und wir bekommen auch ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass die Tendenz in unseren Tagen in eine positive Richtung geht, sondern ganz im Gegenteil. Heute schwenken Menschen die Regenbogenfahne, die ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität anders beurteilen, als sie Gott, der Schöpfer, gedacht hat. Nun, jeder ist frei, das zu tun, was er möchte. Allerdings sollte jedem klar sein, für was er damit einsteht. Der Evangelist und Musiker Waldemar Grab hat das mal so formuliert: Gott hat das Copyright auf den Regenbogen. Und wer ein Copyright hat, der kann auch klagen. Und ich denke, dass Gott über das klagt, was gerade passiert. Und die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er lässt sich nicht alles gefallen. Und Gott weiß das. Gott weiß das. In 1. Mose 8, Vers 21 sagt er das auch nach der Sintflut, dass Sinnen des menschlichen Herzens böse von seiner Jugend an ist. Der Mensch hat sich also nicht geändert. Und doch schließt Gott diesen Bund, der keine Bedingungen an den Menschen stellt. Also nochmal die Frage, warum kann Gott dann zusagen, die Erde nun eine lange Zeit ohne Gericht bestehen zu lassen, als wäre das Böse nicht mehr da? Hat Gott seine Meinung geändert? Nein, so ist es nicht. Gott hat nicht einfach seine Maßstäbe an den Mensch ein Stück runtergesetzt und das Problem mit dem bösen Herzen des Menschen plötzlich nicht mehr so genau genommen oder er sieht öfters mal weg. Nein, Gott nimmt das Böse immer noch ernst. Aber Gott schaut bereits voraus auf eine andere Lösung, schon in diesem Text am Anfang der Bibel. Und das kann eigentlich nur gehen, wenn Gott die Strafe irgendwie von dem Menschen wegschiebt. Gott verheißt in diesem Text aber nicht, dass die Erde nie mehr auf eine andere Art als durch eine Flut gerichtet wird. Im Gegenteil, wir lesen in der Bibel danach noch öfters, dass sie davon spricht, von einem globalen Gericht Gottes, das noch aussteht. Und Gott kennt den Zeitpunkt, wann er diese Welt richten und erneuern wird. Aber Gott selbst wird das tun. Das ist vielleicht auch eine Ansage an uns in unseren heutigen Tagen. Gott selbst wird das tun und erkennt den Zeitpunkt. Wir müssen keine Angst haben, dass der Weltuntergang vielleicht durch Außerirdische vollstreckt wird. Wir müssen auch keine Angst haben, dass die Erde von einem Asteroid getroffen wird und einfach so pulverisiert durch den Weltraum treibt. Die Erde wird auch nicht durch einen Atomkrieg vernichtet, weil ein Mensch sich denkt, er muss so handeln. Nicht der Mensch wird die Erde vernichten, sondern Gott wird es tun. Gottes Gericht wird einmal sein. Ansonsten wären die ganzen Aussagen der Bibel nicht wahr. Dann wären die Versprechen, die anderen Versprechen, die wir in der Bibel lesen, nicht wahr. Und dieses Gericht, was auch in der Bibel noch öfters beschrieben wird, wird durch den Bund in 1. Mose 9, den wir jetzt gelesen haben, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Gott gibt sozusagen eine Zeit geschenkter Gnade, das Zeichen dafür, der Regenbogen. Und trotzdem bleibt das Problem. Wieso kann Gott das Gericht plötzlich aufschieben? Wohin mit der Strafe? Es gibt eine interessante Stelle im Alten Testament, im Propheten Hesekiel. Und dieser hat eine Vision, und ich will kurz erzählen, was dort steht, in Hesekiel 1, Vers 26 bis 28. Da sieht der Prophet auf einem himmlischen Thronwagen, wie ihn große Herrscher haben, und auf den Wolken des Himmels, die sonst im Orient als Zeichen einer Gottheit dienen. In diesen Zeichen erblickt Hesekiel ihn, Gott selbst, in Gestalt eines Menschen. Diese Vision hat Hesekiel oder diese Sicht. Der herrliche Gott auf der einen Seite in Menschengestalt, auf der anderen Seite. Eigentlich unvorstellbar. Ist das nicht blasphemisch? Ist das Gotteslästerung? Gott und Mensch unvergleichlich? Hier nicht. Gott nimmt die Stelle des Menschen ein. Und dann kommt genau hier, an dieser Stelle, im Vers 28, da kommt er wieder, der Regenbogen. Denn da steht, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Jahwes. Die Symbolik des Regenbogens wird also weitergeführt. Hier erscheint Gott in Menschengestalt als Friedensbringer. Und der Friede, den Gott der Welt anbietet, wird hier sozusagen nicht nur eine Sache, sondern eine Person. In der Person eines Menschen, die gleichzeitig Gott ist. Das ist hier Realität. Wenn wir nochmal zusammenfassen, der Regenbogen, das Zeichen für Gottes Friedensangebot. Es wirkt so, als würde Gott den Pfeil des Bogens selbst abbekommen, damit dieser Friede möglich ist. Und Gott scheint die Strafe für die Bosheit der Menschen zu verschieben, offenbar auf sich selbst in Menschengestalt. Gott als Mensch tritt an die Stelle der Menschen und macht Frieden möglich. Ich glaube, bei den meisten von uns hat es jetzt schon irgendwie geklingelt. Wir wissen, dass es nur auf einen Menschen zutrifft, auf Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Jetzt bringen wir die zwei Symbole zusammen. Das Kreuz und der Regenbogen. Später, als Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, sagt später Paulus über Jesus Folgendes. In Römer 3, Vers 25 und 26 steht, ihn, also Jesus, hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugut. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Also Paulus sagt hier, dass Gott durch eine Aufhebung des Gerichts, wie damals bei der Sintflut, eigentlich ungerecht gehandelt hat, weil er die Ungerechtigkeit offenbar ungestraft ließ. Denn wenn es nach der Gerechtigkeit ginge, müsste er die Welt ja schon bald nach der ersten Sintflut wieder vernichtet haben. Deshalb muss Gott selbst den Beweis bringen, dass ihn das Hingehenlassen der Sünde bzw. das Dulden der Sünde trotzdem nicht ungerecht macht. Und diesen Beweis bringt er. Er richtet das Böse, indem Jesus das Gericht trägt und für uns stirbt. Mit anderen Worten, Gott richtet das Böse immer noch, aber nicht am Menschen, sondern er verschiebt das Gericht auf seinen Sohn. Der Pfeil des Bogens geht in den Himmel. Aber die Strafe ist nicht aufgehoben, sie ist aufgeschoben. Sie ist für den, der das im Glauben annimmt, auf Jesus geschoben. Gott lässt seinen Sohn, der selbst Gott ist, sterben, damit die Welt leben kann. Er bekommt den Pfeil ab. Jesus ist der Gottmensch, den Hesekiel damals schon gesehen hat. Und Jesus ist der Friedensbringer in Person, sozusagen der Inbegriff des Regenbogens. Und das Kreuz, was jetzt hinter dem Regenbogen gerade steht, das Kreuz ist die Grundlage für diesen Bogen. Ohne Kreuz hätte Gott keinen Friedensbund mit der Welt machen können. Nur weil Gott das Kreuz im Voraus schon gesehen hat, musste er die Welt nicht noch einmal vernichten. Der Regenbogen und ich, der Regenbogen und du. Wenn du das nächste Mal den Regenbogen siehst, dann will dich Gott auch genau daran erinnern. Er will zum einen sich selbst daran erinnern, so wie es im 1. Mose steht, ich selbst will an diesen Bund denken. Wir müssen jetzt nicht glauben, dass Gott vielleicht vergesslich ist und er den Knoten im Taschentuch braucht, sondern es ist auch eine Symbolik. Ich selbst will daran denken und ich selbst möchte es dir zeigen und möchte dich daran erinnern. Ich, Gott, mache das bedingungslose Friedensangebot. Und Gott hat dir damit das Leben auf dieser Erde überhaupt erst ermöglicht, weil Jesus deine Schuld ans Kreuz genommen hat. Aber das Kreuz vergibt nicht automatisch. Da gibt's nicht so eine Schuldverschiebeeinrichtung, die einfach alles darüber schiebt. Sondern nur, wenn du die Vergebung durch Jesus Christus bewusst in Anspruch nimmst und deine Sünden auf ihn schieben lässt. Und wenn du das getan hast, dann kannst du jedes Mal den Regenbogen ansehen und weißt, dass Gottes Friedensangebot für dich eingetreten ist, wirksam ist und dass dieses Gericht ausbleiben wird für den, der dieses Angebot angenommen hat. Und wenn du das nächste Mal den Regenbogen siehst, dann schau ihn dir mal genau an und setze darin das Bild, dass der Pfeil, wenn der Bogen vielleicht gespannt ist, dass der Pfeil nach oben zeigt und dass Gott den Kriegsbogen weggestellt hat. Er ist in den Wolken und der Pfeil zeigt nach oben. Er sagt dir Frieden zu, den Jesus gebracht hat. Ohne dein Zutun, ohne deine Mithilfe. Lange vor deiner Geburt und bedingungslos und immer wieder neu sichtbar. Und solange es diese Welt gibt, gibt es auch den Regenbogen und gibt es den Zeichen und gibt es das Friedensangebot. Nutze das Angebot. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen.